Fever Pitch, der Fußballpodcast. Heute mit Malte Asmus.
Die Premieren reißen bei uns einfach nicht ab. Zum ersten Mal moderiere ich heute Fever Pitch mit Fieber. Ja, passt irgendwie, aber ist auch nicht allzu hoch. Aber trotzdem legt am besten nicht jedes meiner Worte wirklich auf die Goldwaage, wenn ihr uns dann vielleicht bewertet im Podcatcher eurer Wahl. Aber mein Gast ist heute hoffentlich topfit in die Woche gestartet. Mats Fritsching von Fritz und Stroh, die Fußballshow. Obwohl, Max, das ist auch ein Reim wie im Fieberwahn.
Ja, absolut. Ne? Muss man auch schön Deutsch aussprechen, damit es sich reimt. Ne? Darf man nicht Englisch aussprechen, dann passt es nicht mehr. Aber ja, hallo zusammen und vielen, vielen Dank natürlich erstmal für die Einladung hier, dass ich heute dabei sein darf. Da freue ich mich natürlich sehr an der Stelle.
Sehr gerne, sehr gerne. Gut, dass du Zeit hattest und mir vielleicht auch ein bisschen helfen kannst bei der Aufarbeitung des Wochenendes, denn ich war da so ein bisschen im Fieberwahn und bin mir bis heute noch nicht ganz sicher. Dieses 8:1 der Bayern gegen Mainz, ist das wirklich passiert oder habe ich mir das eingebildet?
Nee, da haben dich die Medikamente, die du vielleicht genommen hast, nicht getrügt. Das ist tatsächlich passiert. Der Knoten ist so ein bisschen geplatzt, ne? Nicht nur der Zeh ist geplatzt von Thomas Tuchel, sondern auch der Knoten. Es läuft wieder, ne? 8:1, standesgemäß wie zu allerbesten FC Bayern Walzenzeiten, wie man durch die Liga gewalzt ist, läuft's wieder und hat Mainz 05 ja wirklich komplett nach Hause geschickt.
Eiskalt überfahren. Hast du eine Erklärung, warum das jetzt auf einmal wieder läuft? Das fing mit Lazio an, ging jetzt mit Mainz weiter. Gut, beides keine Übermannschaften, aber trotzdem, so dieses Spiel, was die Bayern da gezeigt haben, das hatte man vorher in der ganzen Saison eigentlich noch nicht gesehen.
Ja, das stimmt natürlich. Dieses Knotenplatzen ist schon spürbar bei den Bayern. Ich glaube, es ist dann am Ende wirklich die Spieler, die sagen sich so, ich will mich jetzt in Stellung bringen für den nächsten Trainer. Dann natürlich auch für die Europameisterschaft. Das ist ja auch für viele Bayern-Spieler wichtig. Das ist dann vielleicht im Vordergrund und das löst dann jetzt auch so ein bisschen die Leistung dann aus. Ne? Also da hat dann die Beendigung des Arbeitsvertrags von Thomas Tuchel dann doch was Positives ausgelöst. Wobei ich aber sagen muss, du hast es ja gerade auch schon anklingen lassen, das waren jetzt natürlich auch keine Übergegner. Also Lazio zu Hause in der Champions League, das sollte man auch von einem angeschlagenen FC Bayern erwarten, dass man da gewinnt und dann weiterkommt. Und dann hast du zu Hause noch ein Mainz 05, was in höchster Abstiegsnot ist. Weiß ich nicht, das sind nicht die Gradmesser. Da müssen wir noch mal ein bisschen abwarten, vielleicht sogar noch 2 Wochen, weil nächste Woche kommt der Darmstadt auch nicht so der Gradmesser. Wenn dann mal wieder die größeren Gegner kommen, vielleicht auch in der Champions League, dann gucken wir mal, ob dieses Knotenplatzen denn wirklich nachhaltig ist.
Tuchels Zehbruch als Initialzündung. Vielleicht haben die aber auch einfach gesehen, okay, der gibt alles, der gibt sogar seinen Zeh für uns.
Das kann natürlich sein. Ja, ich habe bei uns im Podcast schon scherzhaft gesagt, er gehört jetzt zur berühmt-berüchtigten Kategorie C, ne, mit seiner Aktion. Also da hat er sich auf jeden Fall für seine Reputation hat er ein bisschen was getan. Aber das ist natürlich eine Geschichte, die kann man schön erzählen. Da sieht man ja sogar, wie er brennt dann in dem Moment für das Spiel. Ja, vielleicht hat es ein bisschen was gebracht. Ne, dass der ein oder andere wachgerüttelt wurde.
Also alle irgendwo beeindruckt von den Bayern, nur Bayer Leverkusen nicht. Die kontern das Ergebnis einfach mal mit einem 2-0 gegen Wolfsburg und bleiben einfach 10 Punkte vorne.
Ja, aber ganz locker, ne? Also wirklich auf einen Sonntagabend ganz locker VfL Wolfsburg wieder in den Turan gesetzt und nach Hause geschickt. Das war wirklich problemlos, aber die Wolfsburger haben es den Leverkusen dann natürlich auch leicht gemacht. Ne? Mhm. Also ich weiß nicht, war es 28. Minute oder so, Mitte erste Halbzeit, Platzverweis für Jens. Puh, da spielt es sich natürlich auch leicht runter für Bayer Leverkusen dann mit einer langen Überzahl. Da muss man sagen, das Glück des Tüchtigen natürlich auch für Bayer Leverkusen dann.
Siehst du da noch irgendwo eine Schwierigkeit, dass sie vielleicht doch nochmal ins Straucheln kommt, dass die auf der Zielgeraden jetzt doch nochmal Punkte lassen? Weil irgendwo habe ich das Gefühl, das werden sie nicht zulassen. Im Europacup in der letzten Minute dann doch den Ausgleich geschafft, solche Spiele locker durchgezogen.
Ja, es ist wirklich beeindruckend, was Bayer Leverkusen da macht. Also du sagst es gerade im Europapokal da bei Karabakh, in der 92. schon wieder der Ausgleich. Also das ist ja unfassbar. Also wie oft haben wir in dieser Saison schon gesagt, das kann doch nicht ewig gut gehen, dass die immer wieder in der Nachspielzeit da ihre absoluten Last-Minute-Tore machen und dann die Punkte noch holen oder die Siege holen. Aber es geht weiter. Aber ich glaube, also wenn irgendwie noch was schief geht bei Leverkusen, dann nur durch längere Verletzungen oder Sperren oder so, dass da wirklich mal mehrere Leistungsträger parallel ausfallen, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht nochmal ins Straucheln geraten. Aber selbst dann, sie haben 10 Punkte Vorsprung vor den Bayern. Also da musst du ja schon 3-mal verlieren und die Bayern 3-mal gewinnen und hast dann immer noch 1 Punkt Vorsprung. Also da ist natürlich wirklich ganz, ganz viel Luft zwischen den beiden. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Leverkusen das noch wegwirft.
Alex Werle, der Chef vom VfB Stuttgart, hat gesagt, naja, die müssen ja beide noch gegen uns spielen. Also Stuttgart könnte vielleicht zum Zünglein an der Waage werden.
Ja, da freue ich mich tatsächlich sehr drauf und nicht auf das Spiel Bayern gegen Stuttgart, sondern auf das Spiel Leverkusen gegen Stuttgart. Das ist ja wirklich die Paarung der Saison, finde ich. Ne? Also in der Bundesliga und auch im Pokal, die haben es sich ja dermaßen gegeben. Also für mich die beiden Mannschaften, die den schönsten Fußball in dieser Bundesliga-Saison gespielt haben, den spektakulärsten Fußball. Und wenn die aufeinandertreffen, hat man ja gesehen. Also dann fliegen die Funken. Offensivspektakel, da wird nach vorne gespielt, da wird schön gespielt. Also das wird erstmal ein richtig geiles Spiel. Aber ich glaube schon, dass der VfB beiden auch nochmal wehtun kann. Das glaube ich schon.
Das Thema des Tages.
Die Leverkusener wehren also den Angriff des Jägers ab. Und das schaffen auch die Dortmunder. Leipzig hatte im Duell um Platz 4 am Samstagnachmittag ja vorgelegt, 2-0 in Darmstadt gewonnen. Und dann hielt der BVB am Abend dagegen, gewann trotz Unterzahl mit 2-1 gegen Werder und bleibt erstmal vorne. Also bei den Dortmundern, auch wenn man sie viel kritisieren kann, ergebnistechnisch läuft's aktuell.
Ja, das stimmt wohl, ne? War aber auch wichtig, ne? Du hast es gesagt, Leipzig hatte vorher schon gewonnen, ne? Also wenn man da jetzt Punkte hätte liegen lassen, dann wäre man da schon runter gewesen von Platz 4. Also das war schon wichtig, ne? Aber Borussia Dortmund, es ist ein zweischneidiges Schwert, ne? Man schafft es immer mal wieder, gute Halbzeiten zu spielen. Erste Halbzeit gegen Werder Bremen, würde ich auch sagen, war gut, ne? Da hatte man das Ganze im Griff, zwei schöne Tore gemacht durch Malen und Sancho. Das war schon vernünftig, aber zweite Halbzeit dann natürlich auch wieder, ne? Gut in Unterzahl, okay, aber da merkt man dann auch, dass es alles am relativ seidenen Faden hängt beim BVB. Also das ist alles nicht sehr gefestigt. Wobei ich aber auch sagen muss, rote Karte gegen Sabitzer sehe ich nicht. Also finde ich, wie hast du es gesehen? Ist es für dich eine rote?
Ah, also so wie er ihn trifft, an der Stelle, wo er ihn trifft und wie das so in der Zeitlupe aussieht. Ja, doch, ich hätte sie wahrscheinlich gegeben.
Ja, regeltechnisch findet man Begründungen, das stimmt schon, aber das versuchen wir auch in unserem Podcast immer so ein bisschen, das eher so aus Fansicht, aus Fußballersicht zu sehen, aber das ist so im Sinne des Fußballs eigentlich keine rote Karte, weil da ist so wenig Absicht drin und eigentlich so wenig Dynamik zur Verletzung, wenn man es so ausdrücken will, ne? Er entschuldigt sich ja fast schon im Heranfliegen. Ich wäre fein gewesen mit Dunkelgelb, letzte Ermahnung und gib dem Trainer die Chance, den auszuwechseln. So, das wäre meine liebste Variante hier gewesen, auch ohne BVB-Brille.
Ich habe an mehreren Stellen gelesen, das Trefferbild habe ihm Rot eingebracht.
Oh, das Trefferbild, ne? Das ist für mich begrifflich auch schon so ein rotes Tuch. Ne? Also da bewegen wir uns ja quasi schon im Strafgesetzbuch. Ne? Also ich weiß nicht, ich kann mit solchen Begriffen immer nicht viel anfangen. Da möchte ich den Fußball doch simpler halten, als ihn ja der Verband machen möchte mit seinen Regeln.
Aber lass uns mal auf die Dortmunder gucken. Also in Unterzahl jetzt gegen Bremen gewonnen. Das haben sie ja auch trainiert unter der Woche. Unterzahlsituation dann auch mal richtig auszuspielen. Das kam ihnen jetzt zu Pass. Insgesamt Platz 3 in der Rückrundentabelle. Das ist doch eigentlich eine Leistungssteigerung, die seit Weihnachten wirklich zu erkennen ist.
Das stimmt. Also es ist wirklich eine Steigerung gegenüber der wirklich schlechten Hinrunde zu erkennen. Also das auf jeden Fall. Also man hat, so wie in der letzten Saison ja auch, ne, da hat man ja auch dann in der Rückrunde richtig aufgedreht. Also dieser Effekt ist auch in dieser Saison zu sehen. Aber es ist natürlich dann doch irgendwie wieder zu wenig für die Ansprüche des BVB. Ne? Also okay, wenn man jetzt den vierten Platz dann am Ende nach Hause fährt, ja, dann hat man das Minimalziel erreicht. Champions League spielt man dann wieder. Aber eigentlich möchte man doch da oben stehen, ne? Möchte die Bayern ärgern. Man möchte eigentlich das sein, was Bayer Leverkusen im Moment ist. Also ich glaube, da stehen auch im Sommer beim BVB viele grundlegende Entscheidungen an. Also auch wenn sie die Rückrunde gut zu Ende fahren jetzt, glaube ich, dass da trotzdem nochmal, oder hoffe es tatsächlich, dass man da ein bisschen fundamentaler ansetzt und nochmal ein paar Fragen stellt da.
Welche Fragen würdest du denn stellen?
Ist Edin Terzic der Mann, mit dem man die nächsten Jahre bestreiten möchte? Ich glaube, das ist die Grundfrage, die man beim BVB regeln muss. finde ich.
Wie würdest du sie beantworten?
Ich würde sie beantworten, dass man sich von Edin Terzic trennt, im Guten, hoffe ich doch. Also ich würde diesem Mann niemals etwas Schlechtes nachsagen. Also keiner trägt den Verein so im Herzen wie er. Aber aus sportlicher Sicht ist es dann teilweise doch zu wenig. Ne? Er macht zu wenig aus den Möglichkeiten, die dieser Kader auch hergibt. Die Spielerentwicklung ist nicht gut, die Taktik zu verhalten. Ne? Da fehlt mir zu sehr der Vollgasfußball, für den der BVB so viele Jahre gestanden hat. Da wäre ich doch ganz einverstanden damit, wenn man im Sommer sagt, so Reset, neuer Trainer, nochmal ein neues Konzept reinbringen und den dann auch mal machen lassen, so einen neuen Trainer. Nicht zu viel reinreden. Das ist ja auch so eine Sache, die beim BVB immer mal wieder aufkommt, dass da auch von Führungsetage ein bisschen viel Einfluss genommen wird. Aber Aki Watzke wird ja dann demnächst auch nicht mehr da oben stehen und vielleicht nicht mehr so viel Einfluss nehmen. Das wäre schon meine liebste Variante. Aber wer es dann werden soll, ist schwierig. Also da wüsste ich jetzt im Moment auch keinen. Julian Nagelsmann wäre für mich einer. Aber ob der jetzt sofort nach der EM wieder Bock und Zeit hat, puh.
Ja, vor allem, dass er auch sich nach der EM vielleicht erst entscheidet. Ob vielleicht doch weitermacht beim DFB, sondern dass er das vielleicht erstmal abwarten möchte und nicht jetzt schon sagt, okay, ich gehe dann nach der EM nach Dortmund.
Das ist das, ne? Also wir wissen ja alle nicht, wie die EM dann verlaufen wird. Also da ist ja von blamables Vorrunden aus bis wir schaffen es irgendwie ins Finale, weil uns die Euphorie dann doch wieder nach oben trägt, ist ja alles möglich bei dieser Europameisterschaft. Also ja, da ist natürlich die Planungssicherheit dann überhaupt nicht gegeben. Ne? Also da muss man sich, wenn dann, glaube ich, schon an mehreren Fronten umschauen.
Mit Toni Kroos im Zentrum und Kimmich rechts wird alles gut.
Meinst du?
Nein.
Ja, also da habe ich die Ironie nicht rausgehört. Aber ja, Toni Kroos zurückzuholen ist so eine Sache, da musst du Toni Kroos auch aufstellen. Ne? Also wenn du ihn zurückholst, musst du ihn auch aufstellen. Und dann musst du daneben jemanden stellen. Ich meine, das hat ja die letzten Jahre des DFB haben gezeigt, es funktioniert nicht, wenn du zwei Sechser aufstellst, die beide das Spiel für sich beanspruchen. Also Kroos und Gündogan funktioniert nicht, Kroos und Kimmich funktioniert nicht. Du musst eigentlich jemanden neben Kroos haben, der arbeitet, der sich zurückstellt und sagt so, alles klar, ich halte dem den Rücken frei, damit der geile Pässe nach vorne spielt. So, und dann hast du ja schon wieder die Situation, dann muss eigentlich so ein Goretzka auf die Bank, dann muss ein Gündogan auf die Bank. So, kannst du das diesem Team vermitteln? Also da, ich weiß nicht, ob Julian Nagelsmann sich mit Toni Kroos dann nicht noch mehr Probleme gemacht hat, als er ohnehin schon hatte vorher. Also das wird schwierig zu moderieren. Wenn er das hinkriegt, Respekt.
Lass uns nochmal zu Dortmund zurückgehen. Du hattest gesagt, Aki Watzke ist ja nicht ewig mehr dort dann in leitender Position. Allerdings für den Sommer wird er dann natürlich noch mit involviert sein in die Personalfragen. Und dann wird er ja, wenn die Champions League Qualifikation eingefahren wird, eigentlich, nach allem, was man bisher so gehört hat, an Edin Terzic festhalten.
Ja, das könnte natürlich passieren, dass er das letzte Jahr dann Edin Terzic nochmal durchschleift dann. Aber ich glaube, das ist nicht gut für die Entwicklung für den BVB, weil unter Edin Terzic ist halt zu wenig Entwicklung zu erkennen. Ich hoffe, dass dann vielleicht ein möglicher Nachfolger schon ein bisschen mit Einfluss nehmen kann, was in diesem Sommer dann passiert, auch wenn Aki Watzke dann nominell noch in der Position ist. Aber so ein bisschen mehr Einfluss von außen wäre auf jeden Fall gut.
Jetzt steht am Mittwoch das Rückspiel in der Champions League an gegen PSV. Das Hinspiel 1-1. Wie hast du es gesehen damals, dieses Duell, und was erwartest du?
Ja, also das Hinspiel, da hat man wirklich viel zu wenig mitgenommen. Also PSV, bei allem Respekt, ist jetzt kein europäischer Top-Gegner. Also klar, die haben es dem BVB auch schwer gemacht, aber der BVB hat es auch wirklich nicht gut gemacht in Eindhoven. Ne? Also da hätte man schon durchaus gewinnen können und wäre dann doch ein bisschen lockerer ins Rückspiel dann gegangen. So hat man jetzt das Unentschieden aus dem Hinspiel. Aber ich glaube trotzdem, Rückspiel im Signal Iduna Park, abends, da gehen die Lichter an, da wird ein Hexenkessel sein, Champions League, K.O.-Phase. Ich glaube, da sind die Bedingungen so geil, dass der BVB, also auch diese Mannschaft, dann von dieser Euphorie nochmal getragen wird und dann, glaube ich, auch relativ klar gewinnt gegen PSV, glaube ich schon. Also einfach, weil es eine geile Europapokalnacht ist, man diesen Schwung mitnehmen kann und PSV auch kein Übergegner ist, glaube ich schon, dass man das schaffen wird, da weiterzukommen.
Hör ich aus deinen Antworten raus, dass du dem BVB durchaus nahestehst?
Das ist richtig. Ja, ich würde sogar fast sagen, ich bin BVB-Fan. tatsächlich, und bei uns im Podcast, muss man sagen, haben wir ja die die zündstoffbereitende Konstellation, dass ich BVB-Fan und mein Podcast-Partner Michael Strohmeier Schalke-Fan ist. Ne? Da bin ich natürlich ein gewisses Aneinanderreiben ständig natürlich gewohnt, klar.
Alle mal herhören.
Dann stellt uns den Podcast vor. Fritz und Stroh, die Fußballshow. Das hatte ich eben schon eingangs gesagt. Ein wunderschönes Wortspiel. Erinnert mich so ein bisschen an XXO mit Fritz und Co. Gab es mal auf Sat.1. Weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Und es gab diverse Verballhornungen von Olli Kalkofe.
Das kenne ich gar nicht. Aber Olli Kalkofe ist schon mal gut. Also von daher ist das schon in Ordnung. Ja, also Fritz und Stroh, die Fußballshow, ist unser Podcast. Gibt's immer sonntagsabends für euch auf jeder erdenklichen Podcast-Plattform. Könnt ihr es hören oder könnt es auch sehen, wenn ihr auf YouTube einschaltet. Da gibt's auch jede Folge mit Bild, wenn man die zugehörigen Visagen dazu denn auch noch sehen möchte. Special Interest, aber gut, muss jeder für sich selber entscheiden. Also ihr könnt's hören und sehen jeden Sonntag. Wir sprechen immer über den abgelaufenen Bundesligaspieltag. Wir haben uns immer zum Vorbild genommen, wir wollen jetzt nicht so der Taktik-Podcast sein, nicht so ins Detail gehen, sondern wir wollen die Leute unterhalten, wir wollen so den Spaß an der Bundesliga vermitteln. Ne? Deswegen wird viel mit Humor gearbeitet. Also das ist schön leicht zu konsumieren, immer so gute 70 Minuten geht das Ganze. Da doch gerne mal einschalten.
Auf jeden Fall, überall, wo es Podcasts gibt. Und dann eben diese Konstellation, ein Dortmund-Fan und ein Schalke-Fan.
Ja.
Geht das gut, auch wenn ihr jetzt habt ihr die Konstellation ja wahrscheinlich noch nicht gehabt in der gleichen Liga, oder?
Doch, klar. Wir podcasten schon ganz lange zusammen. Das heißt, wir haben schon Höhen und Tiefen durchgemacht, was unsere Podcast-Beziehung angeht und unsere beiden Vereine dann natürlich auch angeht. Also wir haben schon durchgemacht, wie Schalke dem BVB die Meisterschaft versaut, wie man ein Revierderby ohne Fans gespielt hat und alles schon da gewesen, wie Schalke abgestiegen ist und wieder aufgestiegen ist. Da war schon alles dabei. Und im Moment muss man sagen, also auch aus BVB-Sicht ist man einfach traurig, dass der FC Schalke 04 da unten so versackt ist in der zweiten Liga, weil es fehlt einfach was, ne? Wenn der Rivale nicht in der eigenen Liga ist, auch wenn man natürlich die Rivalität hat und eine gewisse Abneigung hat, aber es fehlt was, ne? Man braucht sich dann doch gegenseitig.
Auch im Podcast, um eben da so ein bisschen Spannung aufzubauen, oder?
Genau, so ist das. Ne? Da macht das Ganze doch ein bisschen mehr Spaß, wenn ein wenig Würze dabei ist.
Reibung erzeugt Wärme, genau, oder wie heißt das?
Genau, ja, das könnte man sagen. Da wird die Schärfe reingebracht, hätte Waldi Hartmann jetzt gesagt.
Richtig, ne? Waldi Hartmann auch schon mal bei uns hier im Fever Pitch Podcast zu Gast gewesen.
Was sonst noch so los ist.
Dann lass uns noch auf unser zweites Thema gucken, auf das Duell zwischen Saarbrücken und Borussia Mönchengladbach in dieser Woche im DFB-Pokal. Nachholspiel wurde vor 5 Wochen wurde das Spiel abgesagt, weil der Platz in Saarbrücken mal wieder nicht bespielbar war. Hast du Infos, wie es aktuell aussieht? Wird das diese Woche endlich stattfinden können? Es war ja nicht das erste Mal, dass in Saarbrücken der Platz Probleme machte.
Ja, also tatsächlich nein. Also mir ist jetzt nicht bekannt, dass das wieder auf der Kippe stehen würde. Aber ich weiß nicht, ob man da jetzt inzwischen Kartoffeln angepflanzt hat in den letzten Wochen oder so, oder ob man da einen bespielbaren Rasen hinbekommen hat, aber ich bin mal guter Dinge, dass man in Saarbrücken dann zumindest zum Nachholspiel soweit eine Wiese fertig hat, auf der man Fußball spielen kann. Aber ich glaube tatsächlich, den Saarbrückern wäre es doch ganz recht gewesen, wenn das an dem eigentlichen Spieltag doch über die Bühne gegangen wäre, weil da hätte man, glaube ich, dann doch noch bessere Chancen gehabt gegen Gladbach. Ne? Auf so einem Acker, da bringt dir dann die technische Beschlagenheit eines Bundesligaspielers dann halt auch nichts mehr. Ne? Da wird dann nur noch gearbeitet.
Ja, die Saarbrücker, aber sie haben ja einen unheimlichen Lauf gehabt im DFB-Pokal. Karlsruhe, Bayern, Frankfurt, also und jetzt vielleicht Gladbach? Wie schätzt du es ein?
Ich glaube, die das Überraschungsmomentum könnte groß sein. Ne? Also einfach, weil Saarbrücken diesen Rückenwind hat aus den ganzen Runden, wo sie die großen Gegner geschlagen hat, das Bayern-Spiel natürlich über allen stehend. Ich glaube, die können den Gladbachern schon wehtun. Also ich glaube, da ist schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir da doch nochmal einen Saarbrücker Sieg sehen und die dann tatsächlich ins Halbfinale einziehen. Also, und Gladbach auf der anderen Seite, muss man ja auch sagen, Ach, so stabil, dass man sagen würde, die schlagen die auf jeden Fall, sind die jetzt auch nicht. Ne? Mhm.
Wie hast du die Gladbacher im Derby gesehen gegen den ersten FC Köln bei diesem doch sehr turbulenten 3:3?
Oh ja, das war wirklich ein sehr, sehr turbulentes Derby. Und da kommt auch nochmal so ein bisschen Phantomschmerz hoch, dass es das Revierderby im Moment nicht gibt, weil das einfach ein geiles Derby war. Ne? Also das war, wie der Borussia-Park da geflogen ist, also das war ja wirklich überragend. Das Spiel hat dazu gepasst. Und ich sehe am Ende tatsächlich, auch wenn es ein Unentschieden war, das 3:3, sehe ich die Kölner eher mit der Oberhand. Ne? Also dass die da den Punkt noch entführt haben in Gladbach, das ist schon stark. Und dafür, dass die eben so eine turbulente und schlechte Saison spielen und mit ihrer Transfersperre eh schon genug Probleme haben und die Mannschaft nicht weiterentwickeln können und da dann noch einen Punkt entführen, sehe ich die Kölner eher als Gewinner und die Gladbacher eher als Verlierer. Also Gladbach, die Situation sehe ich schwierig. Also da hat das Derby jetzt echt nicht dazu beigetragen, dass es mal ein bisschen positiver wird in Gladbach.
Ist das in Gladbach immer noch das Problem, was Rekos am Beginn der Saison angesprochen hatte, dass es eine Umbruchsaison wird, die wahrscheinlich sehr, sehr lange sich durch die Saison ziehen wird und dass sie da immer noch am Umbauen sind?
Der Umbruch geht gefühlt schon ein paar Jahre. Ne? Also ich bin jetzt nicht zu 100% in allen Abläufen bei Gladbach so drin, aber so gefühlt von außen würde ich sagen, der Umbruch geht schon 2-3 Jahre bei Gladbach. Und man sieht aber irgendwie so kein Licht am Ende des Tunnels. Also ich sehe jetzt nicht so die Entwicklung, wo man sagt, so jetzt setzt man auf die Spieler und die entwickeln sich gerade. Es ist irgendwie alles so einheitsbrei bei Gladbach. Ne? Man sieht die Entwicklung nicht so. Also ich weiß nicht, wann da irgendwann mal der Punkt kommt, wo man sagt, so jetzt ist der Umbruch geschafft. Also
es sind vor allen Dingen ziemlich viele dusselige Fehler, die eigentlich gar nicht sein müssten, die dann auch zu Gegentoren führen und die dann irgendwo auch Punkte kosten.
Ja, aber vor allen Dingen bei der Qualität der Spieler. Also bei aller Liebe, Borussia Mönchengladbach hat keinen Kader, wo man sagt, da spielt man irgendwie um die Relegation in der Liga. Ne? Also das ist für mich schon ein Kader, mit dem kann man schon durchaus in der oberen Tabellenhälfte sich festsetzen. Von daher macht man da zu wenig aus seinen Möglichkeiten, ganz einfach. Ne? Die Fehler haben ja auch dazu geführt, dass man dann so ein Rhein-Derby halt am Ende nicht gewonnen hat, sondern eben den da 2 Punkte noch hat liegen lassen. Also das ist zu fahrig alles. Ne? Es wirkt irgendwie alles so inkonstant bei Borussia Mönchengladbach.
Aber die Ansage von Virkus auf jeden Fall jetzt zum Pokalspiel war, wir sind der Erstligist, fahren zum Drittligisten, wir müssen da gewinnen. Also was anderes geht's ja gar nicht. Das ist zumindest mal nicht dieses typische, ja, wir müssen aufpassen, ist ein schwieriger Gegner und nee, ich find das richtig, dass mal einfach mal Klartext geredet wird. Wir sind der Erstligist, das ist der Drittligist und wir fahren dahin, um zu gewinnen. Punkt.
Das finde ich auch. Und das nimmt ja auch keinem irgendwas, weil du kannst doch keinem Spieler erzählen, so da kommt der Verein, der 2 Klassen tiefer spielt und wir müssen uns jetzt hier klein machen und uns hier die Underdog-Rolle zuschieben. Das ist ja Quatsch. Also da bin ich auch Freund von klaren Ansagen. Na, dann sagen so, natürlich sind wir der Favorit, wir müssen da gewinnen und wenn wir nicht gewinnen, dann ist das unsere Schuld hier. Ne? Also da bin ich auch Freund von. Nicht dieses Wischi-Waschi-Gelaber. Davon haben wir sowieso viel zu viel im ganzen Fußballgeschäft. Also da ist so eine klare Ansage doch schon mal ganz ordentlich.
Zumal es ja auch die größte Chance für Gladbach seit 1995 ist, mal wieder einen Titel zu gewinnen. Damals den DFB-Pokalsieg noch mit dem Tiger Effenberg als Kapitän. Es wird eigentlich aus Gladbacher Sicht auch mal wieder Zeit, dass sie was gewinnen. In den Jahren, wo sie recht gut dabei waren, kamen sie zumindest einem DFB-Pokalsieg nicht so nah wie jetzt.
Ja, definitiv. Ich meine, der Weg ist ja richtig kurz. Ne? Also wenn sie jetzt gewinnen, stehen sie im Halbfinale und spielen ja dann gegen Kaiserslautern. Das ist ja wieder so ein Spiel, wo man sagt, da ist Gladbach aber der absolute Favorit in dem Spiel. Also man hat eigentlich wirklich einen Weg, der schon geebnet ist in dieses DFB-Pokalfinale. Auch wenn ich jetzt die Lauterer hier noch nicht rausschreiben möchte aus dem Ganzen oder raussprechen möchte. Aber da hat man ja wirklich einen Weg, wo man weiß, den kann man auf jeden Fall gehen. Und dann stehst du da auf einmal in so einem Pokalfinale, ne? Also da könntest du aus diesem ganzen gerade schon erwähnten sehr unbefriedigenden Umbruchsaisons dann doch vielleicht mal wieder ein Highlight schaffen, auch für deine Fans, ne? Dass die mal wieder merken, okay, dieser Verein lebt doch noch, ne? Da haben wir doch noch irgendwas, was wir auch mal wieder feiern können. Das wäre schon ganz, ganz wichtig für Gladbach.
Wie viel Geduld hat man denn aus deiner Sicht bei Gladbach, jetzt mal unabhängig von diesem Pokalsieg oder von diesem Weiterkommen im Pokal, vom Sieg wollen wir mal noch gar nicht sprechen, dann überhaupt mit diesem Umbruch? Wie sicher sitzt denn Gerardo Seoane nach Saisonende noch im Sattel?
Ich glaube, da wird ganz viel drauf ankommen. Ne? Schafft das denn wirklich da ins Pokalfinale? Also wenn das ins Pokalfinale schafft, dann glaube ich schon, dass man ihm noch eine Saison danach geben wird. Wenn das schief geht und dann auch in der Bundesliga wieder nur irgendeine enttäuschende Platzierung irgendwo im Niemandsland der Tabelle zu Buche schlägt, dann glaube ich, wird man auch im Sommer wieder die Geduld verlieren und es dann doch jemand anders in die Hände geben.
Ich habe das Spiel in der Konferenz gesehen und das war auch so das Spiel der Wortspiele. Doppelpack, Hack und Vorlage Kainz zum 2:1. Hansi Küpper hat alles gegeben.
Ja, das stimmt. Da möchte ich noch ergänzen, Ups and Downs beim FC. Ne? Also am Ende vor allen Dingen ein paar Downs, aber mit denen kann man ja ganz gut leben dann an der Stelle. Ja, hat einiges hergegeben. Aber der Doppelpack von Robin Hack, da muss man natürlich sagen, das ist mal eine Derby-Experience. Ne? Da wirst du eingewechselt. 3 Minuten später hast du dann deinen Doppelpack geschnürt, das Spiel gedreht. Mhm. Der hat sich, glaube ich, am meisten geärgert, dass man dann am Ende dann hinten nochmal nicht aufgepasst hat und dann Downs noch den Ausgleich machen konnte. Das wäre ja eigentlich seine Derby-Geschichte gewesen.
Das wäre tatsächlich eine große Nummer gewesen, wenn das am Ende erfolgreich gewesen wäre. Aber es war schon sein zweiter Doppelpack als Joker.
Ja, ne, der bietet sich an. Ja, stimmt. Der hat schon mal doppelt getroffen. Der bietet sich an. Ne, sollte man dann vielleicht auch mal von Beginn an bringen. Der scheint dem Team ja was geben zu können.
Aber vielleicht ist er auch einer, der immer von der Bank kommen muss, um diese Spannung zu haben.
Ah, willst du ihn jetzt zum Nils Petersen machen, oder?
Ich wollte ja nur damit sagen, es gibt ja solche Spieler. Du hast Nils Petersen angesprochen, ja?
Das stimmt, ne? Aber das ist immer so eine Frage, nimmt man dann die Rolle als Spieler auch an? Ne? Nils Petersen hat ja irgendwann einfach gesagt, so, das ist jetzt meine Rolle. Ich bin jetzt einfach der Joker. Aber ich glaube, bei ganz vielen, die sagen dann auch so, nee, also komm, ist zwar nett, dass ich hier immer treffe, wenn ich von der Bank komme, aber ich würde auch gerne mal von Anfang an spielen. Mathis Tell ja auch so ein Beispiel von den Bayern. Ne? Da hat man ja Anfang der Saison gesagt, so, mein Gott, der Super-Joker. Aber er selber will natürlich auch gerne mal von Anfang an spielen. Also immer so eine zweischneidige Sache, ne? Ob der Spieler das dann auch möchte, der zum Super Joker gemacht zu werden.
Aber da wird ein Spieler ja eigentlich nicht gefragt, es sei denn, er spielt beim FC Bayern und hat dann im Grunde durch eigene Machtdemonstration das Schicksal des Trainers in der Hand.
Ja. Das ist das, ne? Da kommen dann Interviews und da kommen dann Berater, die hintenrum so ein bisschen dafür sorgen, dass diese Rolle dann wieder in den Hintergrund rückt und man doch von Anfang an spielt. Das sind ja die Gebaren dann im Hintergrund des Fußballgeschäfts. Da kann man natürlich hintenrum was deichseln.
Wir müssen noch in die Glaskugel blicken. Also du hattest gesagt, Dortmund kommt weiter gegen Eindhoven. Du hattest gesagt, dass die Gladbacher weiterkommen gegen Saarbrücken?
Ja, also ich hatte gesagt, Saarbrücken traue ich doch mit hoher Wahrscheinlichkeit eine weitere Überraschung zu. Also wenn du mich jetzt fragen würdest, ich sage, es geht ins Elfmeterschießen und Saarbrücken gewinnt es am Ende.
Im Elfmeterschießen?
Ja.
Also wieder ein Spiel für alle Sportredaktionen. Da wird es wieder Überstunden geben.
Ja, genau, da kann der Spielbericht dann bis zum Schluss nicht abgeschickt werden, weil man nicht weiß, in welche Richtung das noch geht. Aber ja, ich glaube an eine Überraschung von Saarbrücken.
Und dann brauchen wir noch eine Glaskugelfrage. Und zwar am Donnerstag, da wird der erste Kader des Jahres von Julian Nagelsmann nominiert. Was tippst du, was wird die größte Überraschung sein?
Ich glaube, die größte Überraschung wird Jan-Niklas Beste von Heidenheim. Da gab es ja jetzt schon Gerüchte, dass angeblich Julian Nagelsmann mit dem Guten schon telefoniert hat und ihm das die Nominierung schon vorangekündigt hat. Ich glaube, der wird dabei sein. Und ich glaube, das ist auch gar keine schlechte Idee. Das ist so ein, weil Beste ist so ein richtiger Spezialist. Ne? Der kann halt eine Sache unfassbar gut und das sind Standardsituationen. Und es ist gar nicht so schlecht, wenn du für deinen Kader bei so einer Europameisterschaft so einen dabei hast. Also der ist natürlich nicht für die erste Elf eingeplant, aber es wird mit Sicherheit Spielsituationen während dieser EM geben, wo man sagt so, boah, wenn jetzt einer mal so einen geilen Standard reinbringt, wo dann vielleicht jemand den Kopf reinhalten kann, dann könnte uns das so ein Spiel noch retten. Und ich glaube, für solche speziellen Situationen ist es nicht schlecht, so jemanden dabei zu haben. Und es ist natürlich ein überraschender Name, weil, hey, ein Spieler von Heidenheim im Kader der Nationalmannschaft, so what the fuck, also hättest du mir das vor der Saison gesagt, hätte ich dich wahrscheinlich für verrückt erklärt. Aber ja, es ist irgendwie wieder eine coole Geschichte, ne? Also dass dann so einer vielleicht da reinrutscht in die Nationalmannschaft.
Ja, besondere oder schwierige Bedingungen machen sowas absolut möglich und vielleicht sind solche Experimente auch einfach gut.
Ja, vielleicht sind solche Impulse, die Mannschaft dann auch braucht, weil es wurde in den letzten Jahren ja irgendwie gefühlt schon alles ausprobiert mit dieser Mannschaft. Ne? Vielleicht sind es dann doch solche Ideen, die auf den ersten Blick so ein bisschen verrückt klingen, die Mannschaft dann nochmal beleben können. Also ich finde das gar nicht schlecht. Julian Nagelsmann muss sowieso alles probieren. Also einfach so weiter wird zu nichts führen. Also muss er was anderes probieren und hoffen, dass es funktioniert. Also ich finde das gut.
Das ist ja was, was der aktuellen Generation Nationalspieler und ja, vielleicht auch den Bayern-Spielern vorgeworfen wurde in dieser Saison. Sie sind zu satt. Und ja, wenn dann so ein hungriger Junger von einem Verein, der eben nicht ständig um Titel mitspielt, beziehungsweise noch nie um Titel mitgespielt hat, dann kommt er mit einer ganz anderen Attitude rein.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Jetzt könnte man natürlich dagegen halten und sagen, naja, aber der kennt ja dieses europäische Spitzenniveau gar nicht, ne? Der spielt halt nur bei Heidenheim und gut, jetzt halt eine halbe Saison Bundesliga, der kennt das nicht. Aber ich glaube, das funktioniert trotzdem, ne? Also gerade für die Rolle, die man dann vielleicht für ihn hat, da muss man dann einfach drauf hoffen, dass der dann in der Funktion, in dem Moment auch über sich hinaus wächst und dann sich anschließt an dieses Niveau, was bei so einer Europameisterschaft herrscht. Da kann man, finde ich, schon mal drauf gambeln, dass das klappt. Also das ist eine gute Sache. Und Heidenheim generell, ich habe nur lobende Worte für Heidenheim, ne? Das ist für mich so die kleine Feel-Good-Story der Bundesliga-Saison. Was Frank Schmidt da aus dieser Mannschaft, aus diesem Verein rausholt, ist unfassbar, wirklich. Also da geht mir das Herz auf als Fußballromantiker.
Aber weißt du, wo mir das Herz aufgegangen ist? Auch wenn ich ja Bayern-Sympathisant bin und Sebastian Hoeneß schon für einen ganz guten Trainer halt, aber ich wäre nicht davon überzeugt gewesen, dass er bei Bayern funktioniert. Aber was mich gefreut hat, ist, dass er einfach gesagt hat, ich verlängere in Stuttgart, ich warte jetzt gar nicht, bis da vielleicht doch mal irgendjemand mit einem Angebot um die Ecke kommt, sondern ich bleibe hier und setze das fort, was ich begonnen habe. Hier kann ich das machen, was ich will, hier kann ich reifen. Das würde ich mir von so vielen Trainern, Spielern einfach mal wünschen, dass die das, was sie angefangen haben, auch weitermachen und nicht nach einer guten Saison plötzlich meinen, okay, jetzt muss ich mindestens 3 Level höher steigen.
Da sind wir ja quasi parallel auch bei Xabi Alonso, ist ja die gleiche Geschichte. Ja. Aber ja, ich muss fast ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen und sagen, er hat verlängert, ja. Aber ist diese Verlängerung vielleicht auch nur dafür da gewesen, dass er im Sommer dann eine ordentliche Ablösesumme für den VfB einspielt, wenn er denn zu Bayern geht? Also ich halte das trotzdem nicht für ausgeschlossen, dass da im Sommer was passiert, wenn die Bayern Alonso nicht bekommen. Also Fußballromantik, ja, sehe ich auch darin und ich sehe auch viel darin, dass man mal länger bei einem Projekt bleibt, auch wenn vielleicht schon ein nächstgrößeres dann möglich wäre. Aber da kennen wir ja auch dann die Mechanismen des Fußballgeschäfts, dass wenn dann das konkrete Angebot da ist, dann vielleicht doch nochmal umgedacht wird. Also ja, ich glaube, wir müssen abwarten.
Bei Alonso könnte ich es verstehen, wenn er mit Leverkusen jetzt Meister wird oder vielleicht sogar Double oder Triple holt. Mehr kann er die nächste Saison nicht erreichen.
Ja, das ist so, ne? Also der Alonso, muss man wirklich sagen, der hat dann wirklich das Maximum aus dem Projekt Bayer Leverkusen rausgeholt. So mehr kannst du dann wirklich nicht mehr rausholen. Eine Champions League wird er mit denen jetzt nicht gewinnen in den nächsten Jahren. Also da könnte man es ja wirklich sogar nachvollziehen, wenn der dann im Sommer sagt, ich gehe. Aber ich hoffe ja immer noch, dass es dann doch nicht die Bayern sind, ne? Weil dann habe ich wirklich die Befürchtung, dass die Liga wieder deutlich langweiliger wird, weil der es, glaube ich, schon schaffen wird, da wieder eine gute Mannschaft, eine richtige Maschine aufzubauen beim FC Bayern, die dann wieder die Titel in Serie gewinnt. Ich hoffe ja immer noch so ein bisschen, dass Jürgen Klopp anruft und sagt so, komm Xabi, Liverpool, alte Liebe, ersetz mich doch im Sommer.
Das werden wir alles natürlich erfahren in den nächsten Wochen und Monaten. Ihr könnt es nachlesen im Feverpitch Newsletter, Werktag 6.10 Uhr, wenn ihr ihn abonniert unter feverpitch.de. Dort kriegt ihr ihn und dann flattert er in euer E-Mail-Postfach. Und ihr könnt es natürlich auch hören hier im Podcast, zweimal die Woche, montags und donnerstags im Podcatcher eurer Wahl. Und es wird auch kommentiert von Max Fritsching und seinem Kollegen bei Fritz und Stroh, die Fußballshow. Wann kommt ihr immer raus?
Immer sonntagsabends kommt die Folge raus im Podcatcher, dann auf allen Plattformen am Start und gleichzeitig auch bei YouTube. Also für die ganz Hartgesottenen könnt ihr die Nacht von Sonntag auf Montag schon mit der neuen Folge durchmachen.
Also das macht auf jeden Fall. Max, vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne, hat mich gefreut und ja, dann schauen wir mal, was die nächste Fußballwoche so bringt. Vielen Dank für die Einladung.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.